Guten Morgen, meine Damen und Herren. Zunächst, wie versprochen, auch nochmal eine formale Einladung zur Veranstaltung am nächsten Montag. Science Pub um 19.30 Uhr im Konstanzer Wirtshaus. Ich darf sagen, ich bin noch nie bei einer Veranstaltung aufgetreten, bei der eine Stunde vorher Einlass war. Also ich bin sehr gespannt, was die Menschenmassen machen werden. Ansonsten hatte ich bereits angekündigt, fällt diese Veranstaltung nicht ganz aus, aber findet zumindest in anderer Form statt, an drei Daten. Die, also nochmal zum Hintergrund, wenn Sie das Live-Erlebnis haben wollen, dann kommen Sie zu den Aufzeichnungen. Sie können aber zu diesen Vorlesungszeiten auch einfach in unseren regulären Hörsaal kommen. Da wird, ich glaube, Andreas Scherer die Aufzeichnung abspielen und für Fragen zur Verfügung stehen. Also könnte man sich so vorstellen, glaubt ihm nichts oder so irgendwie. Und Sie können aber natürlich auch einfach den Stream sich irgendwann und irgendwo angucken, ganz wie Ihnen das gut passt. Haben Sie Fragen, die irgendwie administrativer Art sind? Scheint alles klar zu sein. Dann würde ich weitermachen mit einer inhaltlichen Wiederholung von dem, was wir letzte Woche besprochen hatten. Und zwar sind wir in Kapitel 9, der starre Rotator. Ich hatte zunächst ein bisschen Zeit mit Ihnen investiert, um zu diskutieren, dass ein zweiatomares Molekül, wie hier gesehen, beschrieben werden kann durch zum Beispiel seinen Schwerpunkt, durch R1 und R2, das sind die Abstände der Massen M1 und M2 vom Schwerpunkt, und dass sein Trägheitsmoment gegeben ist als M1R1² plus M2R2². Und dass Sie das aber auch ausdrücken können als μR₀². R₀ ist der Abstand der beiden Massen M1 und M2 und μ ist die reduzierte Masse, die sich ergibt als M1 mal M2 durch M1 plus M2. Und wenn man das ein bisschen anguckt, dann stellt man fest, dass die Situation ganz analog ist wie die Situation, dass ein Massepunkt mit einer Masse μ auf einer Kreisbahn mit dem Radius R₀ rotiert. Und folgend wollen wir quantenmechanisch diese Situation beschreiben, wohl wissend, dass wir die Ergebnisse immer übertragen können, auch auf so ein rotierendes zweiatomares Molekül. Dieser Ansatz hier funktioniert jetzt sehr, sehr ähnlich wie zum Beispiel Teilchen im Kasten. Ich überlege mir, wo kann das Teilchen sein? Die Antwort ist auf der Kreisbahn. Es darf nirgendwo sonst sein. Deswegen sage ich, überall sonst, also überall, wo das Teilchen nicht auf der Kreisbahn ist, ist die Wellenfunktion Psi identisch 0. Und nur auf der Kreisbahn selbst hat die Wellenfunktion Psi einen Wert, der ungleich 0 ist. Jetzt kann ich mir noch überlegen, wie die Schrödinger-Gleichung für dieses Teilchen auf der Kreisbahn aussieht. Und ich sage, auf dieses Teilchen sollen auf der Kreisbahn keine Kräfte wirken. Ich weiß nicht, was... Also Sie könnten sich zum Beispiel vorstellen, Sie sind am Sand und haben so eine Art am Strand und haben so eine Art kreisförmige Rinne in den Sand gebuddelt und da drin kann es irgendwie so eine Kugel rollen. Kein Gefälle, kein Magnetismus, keine Kräfte, gar nichts. Kann also da hin und her rollen und das können Sie quantenmechanisch so beschreiben, dass Sie das Potential Null setzen innerhalb dieser Rinne und daraus ergibt sich dann eine Schrödinger-Gleichung. Und zwar die Schrödinger-Gleichung nur für den Fall, dass R gleich R0 ist, ich mich also auf der Kreisbahn bewege, denn außerhalb oder innerhalb dieser Kreisbahn ist ja die Wellenfunktion 0. Aber auf dem Kreis gilt diese Schrödinger-Gleichung. Da sehen Sie, haben wir minus H quer Quadrat durch 2 μ diesmal, weil unser Teilchen die Masse μ hat. Und wir haben eine Wellenfunktion Psi, die von x und y abhängt. Wir sind also im zweidimensionalen. Das heißt, diese Kreisbahn hier ist zweidimensional und für dieses rotierende Molekül können Sie sich vorstellen, dass es auf einer Oberfläche adsorbiert und kann eben nur wie ein Kugelschreiber auf der Tischplatte auf dieser Oberfläche adsorbieren. Das ist vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber gut. Und dann können Sie die Schrödinger-Gleichung eben schreiben wie hier. Sie haben die zweifache Ableitung nach den Ortskoordinaten x und y und haben keinen Term für die potenzielle Energie, weil die potenzielle Energie auf dem Kreis ja null ist. Das ist jetzt ein bisschen unhandlich zu rechnen, weil Sie eben immer überprüfen müssten, ob Ihre Koordinaten x und y tatsächlich auf dem Kreis liegen. Deswegen ist es geschickt, in Polarkoordinaten zu wechseln Und die Polarkoordinaten hier sogar in einer sehr vereinfachten Form, insofern, als dass wir uns nur für diejenigen Polarkoordinaten interessieren, bei denen R gleich R0 ist. Das heißt, wir beschreiben das Teilchen auf dem Ring dann einfach nur noch durch einen Winkel Phi, den ich gerne auch nochmal pantomimisch darstelle. Also stellen Sie sich vor, diese Kreisbahn läuft jetzt um mich herum und ich will einen Ort auf dieser Kreisbahn angeben, dann tue ich das durch einen Winkel Phi, der sich zwischen meinem rechten Arm und meinem linken Arm beschreiben lässt. Und das sind halt Phi 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad, 40 Grad und so weiter. Und wenn Sie jetzt diesen Ausdruck aus dem Hamilton-Operator umrechnen wollen in Polarkoordinaten, da habe ich Ihnen die Lösung hier aufgeschrieben, d² nach dx² plus d² nach dy² für r gleich r0 gleich konstant, kann geschrieben werden als 1 durch r0² d² nach dphi², wobei phi gerade der Winkel ist, den ich eben pantomimisch dargestellt habe. Und damit lässt sich diese Schrödinger-Gleichung hier deutlich einfacher schreiben, nämlich als minus h quer Quadrat durch 2 μ. Dieses r0 Quadrat ist dieses r0 Quadrat. Und dann haben wir nur noch d² nach dphi². Die Wellenfunktion nennen wir jetzt phi von phi. Und dementsprechend muss ich hier ableiten, dass phi zweimal nach dem Winkel phi. Und dann ist das e mal phi von phi. Diese Differentialgleichung lässt sich gut lösen, weil Sie sehen, ich habe eine Funktion phi von phi und die muss im Wesentlichen sein das gleiche wie die zweifache Ableitung dieser Funktion mit irgendein paar Vorfaktoren. Und dann war die Analogie zum freien Teilchen so, dass wir die Eigenfunktionen zu dieser Differentialgleichung direkt hinschreiben konnten. Das waren die phi plus und die phi minus mit einem Normierungsfaktor a plus und a minus. Und dann sind es die e hoch i ml phi und die e hoch minus i ml phi. ml war einfach eine Zahl, die wir uns jetzt nicht weiter angeguckt haben. Dass die ml heißt, ist aus Gründen der Konsistenz mit der Literatur notwendig. Und dann steht in dieser harmlosen Zeile hier was sehr, sehr Wichtiges. Hieraus folgt nämlich die Quantisierung des Drehimpulses. Was steht hier? Hier steht, dass die Funktion phi an der Stelle phi plus 2 pi den gleichen Wert haben muss wie an der Stelle phi. Das ist mir so wichtig, dass ich da auch nochmal die Pantomime anstrebe. Also ich bin irgendwo auf dieser Kreisbahn, die um mich herum geht. Ich gucke mir jetzt die Situation an bei zum Beispiel phi gleich 25 Grad hier. Und das muss das gleiche sein, oder dieser Wert von phi muss der gleiche sein wie bei phi gleich 385 Grad. Das wäre nämlich einmal herum und dann wieder hier. Und die Werte dürfen sich natürlich nicht unterscheiden. Und dementsprechend folgt hieraus, dass phi an der Stelle phi plus 2 pi das gleiche sein muss wie an der Stelle phi. Und daraus kann man dann, haben wir letztes Mal gesehen, ableiten, dass ml eine Quantenzahl ist, die 0 plus minus 1 plus minus 2 und so weiter sein kann. Dann kann man auch die Normierung angucken. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens muss über den ganzen Ring integriert 1 sein. Oder mit anderen Worten, wenn ich über das Betragsquadrat von phi plus oder phi minus integriere von 0 bis 2 pi, dann muss 1 rauskommen. Und das ist genau dann der Fall, wenn a plus und a minus 1 durch Wurzel 2 pi sind. Hier sehen Sie nochmal eine Wellenfunktion aufgezeichnet auf diesem Ring. Hier sehen Sie den Winkel phi eingetragen. Und Sie sehen, was passiert, wenn ml gleich plus oder minus eine ganze Zahl ist. Und Sie sehen, was passiert, wenn ml ungleich plus minus eine ganze Zahl ist. Hier oben haben Sie nach einem Umlauf um den Ring wieder den gleichen Wert der Wellenfunktion. Und hier unten muss man ein bisschen genauer hingucken. Haben Sie schon gesehen, wo wir das Problem haben? Hier haben wir es. Wenn wir hier einmal loslaufen, zum Beispiel hier unten im Wellental, laufen einmal rum, dann kommen wir nach einem Umlauf hier wieder im Wellenberg raus. Und damit haben wir hier überall uneindeutige Wellenfunktion. Das darf nicht sein. Und daran sehen Sie, dass ml plus oder minus eine ganze Zahl sein muss. Also ich würde die Frage trotzdem gerne aufgreifen. Die Frage war, ml darf nicht so gewählt werden wie in diesem unteren Bild, weil hier sonst destruktive Interferenz auftreten würde. Wie wäre das für andere Phasenunterschiede, bei der die Interferenz nicht komplett auslöschbar, nicht komplett zu einer Auslöschung führen würde? Und die Antwort, die sich der Fragesteller gleich selbst gegeben hat, die ich aber gerne nochmal aufgreifen wollte, war, das hat jetzt hier gar nichts damit zu tun, ob die Interferenz destruktiv oder konstruktiv ist, sondern ich brauche für ein Winkel Phi auf der Kreisbahn einen eindeutigen Wert der Wellenfunktion. Und das hätte ich nicht, weil ich jetzt nicht wüsste, ob ich an dieser Stelle den Wert hier oben, den Wert hier unten oder sonst irgendeinen nehmen soll. Und deswegen gilt, dass Phi von Phi gleich Phi von Phi plus 2 Pi sein muss. Da kommt gleich die nächste Frage. Die Frage war, kann man sich irgendwie vorstellen, was zum Beispiel für ML gleich 0 passiert? Und ich würde sagen, ich glaube schon. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben die Funktion Phi plus, wählen ML gleich 0, dann habe ich diesen Phasenfaktor hier, der ist E hoch 0. Das wäre also eine 1 konstant multipliziert mit A plus. Das heißt, meine Wellenfunktion hätte überall auf dem Ring genau den gleichen Wert. Einmal rum. Dieser Wert wäre tatsächlich überall A plus 1 durch Wurzel 2 Pi. Genau, also so kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen. Und jetzt eben in Abhängigkeit von ML habe ich dann eben die ganzzahlige Anzahl von Oszillationen in der komplexen Zahlenebene drumherum. Was vielleicht wichtig ist, dargestellt wurde in dem Bildchen, was wir gerade an der Tafel, an der Präsentation hatten, nur der Realteil. Das wirkt so, als hätte die Wellenfunktion an manchen Stellen den Wert 0. Das stimmt natürlich nicht. Dort, wo der Realteil 0 ist, so wie hier zum Beispiel, ist natürlich bei dieser komplexen Wellenfunktion der Imaginärteil maximal. So dass das Betragsquadrat dieser Wellenfunktion über den ganzen Ring gleich ist. Das ist vielleicht noch wichtig. Ja. Gut, das hier sind die Eigenfunktionen zum Hamilton-Operator nach Lösen der Schrödinger-Gleichung. Die Lösung der Schrödinger-Gleichung besteht immer aus Eigenfunktionen und Eigenwerte. Die Eigenwerte habe ich Ihnen bisher verschwiegen. Wir wüssten gerne, also ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie auch gerne wüssten, was die zugehörigen Energieeigenwerte zu diesen Eigenfunktionen sind. Dazu können wir das nochmal in die Schrödinger-Gleichung einsetzen. Also die Schrödinger-Gleichung, vielleicht unter der Zwischenüberschrift Energieeigenwerte. War minus h quer Quadrat durch 2 μ r0 Quadrat d Quadrat phi von phi nach d phi Quadrat ist e mal phi von phi. Und da kann ich jetzt die phi plus und die phi minus einsetzen, kann nach e auflösen und daraus bekomme ich dann die Energieeigenwerte. Die hatten wir zum Beispiel beim Teilchen im Kasten mit einem Index n versehen für die Quantenzahl n. Hier wäre die zugehörige Quantenzahl ml. Deswegen schreiben wir als Index von e ein m mit einem Index l. Und wenn ich eben, wie gesagt, phi plus oder phi minus hier einsetze, nach e auflöse, kommt daraus h quer Quadrat ml Quadrat durch 2 μ r0 Quadrat. Und wenn Ihnen das besser gefällt, können Sie das auch durch Theta ausdrücken. Dann haben wir h quer Quadrat durch mal ml Quadrat geteilt durch 2 Theta. Mit dem Trägheitsmoment Theta gleich μ r0 Quadrat. Und ml ist eben 0 oder plus minus 1, plus minus 2 und so weiter. Eine kleine Transferfrage. Können Sie was über den Entartungsgrad dieser Energieeigenwerte sagen? Mit dieser Frage versuche ich nochmal irgendwie bei Ihnen die Erinnerung zu triggern. Was war nochmal Entartung? Entartung war die Situation, bei der es verschiedene Wellenfunktionen, verschiedene Eigenfunktionen gibt, die den gleichen Energieeigenwert haben. Und meine Frage wäre jetzt, gibt es hier unterschiedliche Eigenfunktionen, die den gleichen Energieeigenwert haben? Und da haben Sie die Antwort drauf?
Ja.
Genau. Also die Antwort war, da ML quadriert wird, spielt das Vorzeichen von ML keine Rolle und deswegen sind die Energieeigenwerte der zweidimensionalen Rotation zweifach entartet, nämlich E plus 1 ist das gleiche wie E minus 1, E plus 2 ist das gleiche wie E minus 2 und so weiter. Was könnte einen noch interessieren, wenn man ja, eine Rotation beschreibt? Die Eigenwerte des Drehimpulses. Unter der Unterüberschrift Drehimpulseigenwerte. Und dazu brauchen wir den Operator LZ. L soll das Symbol für Drehimpuls sein. Der Index Z soll sagen, dass wir uns für die Z-Komponente des Drehimpulses interessieren. Das ist mir nochmal wichtig. Im Allgemeinen ist der Drehimpuls eine vektorielle Größe. Da wir eine Rotation hier in zwei Dimensionen beschreiben, also zum Beispiel eine Rotation auf der Tischoberfläche, zeigt der Drehimpuls bei einer Rotation um die Z-Achse in Z-Richtung. Vielleicht haben Sie irgendwie so eine Art Handbewegung noch vor Augen, die Sie irgendwo mal in der Schule gelernt haben. Also der Drehimpuls zeigt sozusagen senkrecht zur Rotationsbewegung. Und deswegen interessiere ich mich bei dieser zweidimensionalen Rotation jetzt hier nur für die Z-Komponente des Drehimpulses. Andere sind auch sinnlos. Wenn wir aber nachher auf drei Dimensionen erweitern müssten, müssten Sie die Richtung berücksichtigen. Und dieser Operator in Polarkoordinaten ist minus IH quer D nach D Phi. Und damit könnten wir zunächst mal ausprobieren, ob Phi plus eine Eigenfunktion zum Drehimpulsoperator ist. Das könnte sein, müsste aber nicht so sein. Wir probieren es aus. Wir wenden LZ an auf Phi plus von Phi und bekommen dann minus IH quer durch Wurzel 2 Pi D E hoch I ML Phi nach D Phi. Und das ist ML H quer durch Wurzel 2 Pi e hoch i ml Phi, indem ich in der Ableitung nach Phi hier die Exponentialfunktion erhalte und die innere Ableitung i ml als Faktor nach vorne bekomme. Dann wird aus dem minus i mal i ein Plus. Das ml kommt nach vorne, das h quer ist schon da, das Wurzel 2 durch 2 Pi, das 1 durch Wurzel 2 Pi ist auch schon da. Dann bekomme ich das hier. Und Sie sehen, das sieht jetzt schon wieder fast genauso aus wie Phi plus, nur mit dem Vorfaktor ML H quer Phi plus von Phi. Und daran erkennen Sie erstens, Phi plus ist eine Eigenfunktion von LZ, denn Operator LZ auf Phi plus gibt einfach irgendeinen Faktor mal Phi plus und der zugehörige Eigenwert ist MLH quer. Das bedeutet, wenn Sie den Drehimpuls Ihres Teilchens auf dem Ring messen, was durch die Wellenfunktion Phi plus beschrieben ist, bekommen Sie den Drehimpulswert MLH quer. Und ganz prosaisch zusammengefasst heißt es, der Drehimpuls ist gequantelt. Und zwar entweder als plus h quer ml oder minus h quer ml. Und das ist nochmal was zum Zugeschnalzen. Das bedeutet nämlich, wenn Sie ein Objekt in zwei Dimensionen rotieren lassen, ein quantenmechanisches, dann kann das nicht jeden beliebigen Drehimpuls haben, sondern nur ganz bestimmte Drehimpulswerte, nämlich entweder 0, kein Drehimpuls, oder einmal H quer, zweimal H quer, dreimal H quer, viermal H quer und so weiter. Aber nicht zum Beispiel 3,5 mal H quer. Das würden Sie hier direkt ablesen können. Aufenthaltswahrscheinlichkeit auf dem Ring. Wo ist das Teilchen auf dem Ring am wahrscheinlichsten? Oder welche Orientierung des zweiatomaren Moleküls auf der zweidimensionalen Oberfläche ist am wahrscheinlichsten? Dazu müssten wir die Wellenfunktion quadrieren und gucken, wo sie große oder kleine Werte annimmt. Und das haben wir vorhin schon besprochen, das Betragsquadrat von diesen Funktionen auf dem Ring ist unabhängig von Phi. Also überall hat die Wellenfunktion oder das Betragsquadrat der Wellenfunktion den gleichen Wert auf diesem Ring. Das heißt, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist überall die gleiche. Dann würden wir jetzt als nächstes den folgerichtigen Schritt machen und auf drei Dimensionen erweitern. Also wir wollen jetzt dreidimensionale Rotationen angucken. Und dazu muss ich zunächst mal mitnehmen, dass wir das gleiche Setting haben. Wir haben die Rotation eines Objekts in zwei Dimensionen beschrieben dadurch, dass wir uns angeguckt haben, wie ein Teilchen auf einer zweidimensionalen Kreisbahn sich bewegen kann. Jetzt kann das Objekt in drei Dimensionen rotieren. Und das wollen wir jetzt wieder durch ein Teilchen beschreiben. Wo im Raum kann sich dieses Teilchen bewegen, wenn das äquivalent sein soll zu einer Rotation eines Objekts in drei Dimensionen? Haben Sie da irgendein Bild vor Augen? Also wir wollen jetzt sozusagen diese zweidimensionale Kreisbahn auf 3D erweitern. Was sagen Sie? Also das Wort Kugelbahn ist in dem Fall hübsch, ja. Das heißt, das Teilchen bewegt sich auf einer dreidimensionalen Kugeloberfläche. Das Teilchen kann nicht in die Kugel eindringen und es kann nicht die Kugeloberfläche nach außen verlassen, sondern bewegt sich auf einer Kugeloberfläche. Das wäre dann äquivalent mit der 3D-Rotation eines Objektes. Okay. Und damit kennen Sie unseren quantenmechanischen Ansatz. Wir sagen, die Wellenfunktion ist 0 im Inneren einer Kugel, sie ist 0 außerhalb der Kugel und sie nimmt Werte an auf der Kugeloberfläche. Und wir stellen eine Schrödinger-Gleichung auf, bei der wir sagen, das Potential auf der Kugeloberfläche ist 0. Und das Potential ist unendlich knapp aus oder überhaupt außerhalb der Kugeloberfläche und unendlich innerhalb der Kugeloberfläche. Haben wir alle das gleiche Bild vor Augen, ja? Okay. Gut. Damit kann ich die Schrödinger-Gleichung in 3D aufschreiben. Minus h quer Quadrat durch 2 μ. Laplace-Operator auf Psi plus V auf Psi ist E Psi, wobei das alles nur gilt für R gleich R0. Und das Potential setzt sich außerdem noch 0. Jetzt in voller Analogie zu der Lösung des 2D-Problems müssten wir wieder geeignete Koordinaten finden. Und die Koordinaten, die man natürlich bei diesem Problem wählt, sind Kugelkoordinaten, die ich Ihnen gerne nochmal mit Hilfe einer Folie in Erinnerung rufen möchte. Das ist nochmal das Konzept der Kugelkoordinaten. Wir geben in Kugelkoordinaten statt der kartesischen Koordinaten x, y und z, die Sie hier nochmal eingetragen sehen, x, y und z, eine Position im Raum durch drei andere Koordinaten an, nämlich durch Theta, Phi und R. Auch das würde ich gerne nochmal mit Ihnen pantomimisch darstellen. Besonders bequem wird das Ganze, wenn ich mich sozusagen in den Koordinatenursprung stelle, bei x gleich 0, y gleich 0 und z gleich 0. Und jetzt könnte ich zum Beispiel angeben, was die Koordinaten von diesem Lautsprecher da drüben sind. Dazu müsste ich zunächst mal die Koordinate r angeben. Das wäre einfach der Abstand von mir zu diesem Lautsprecher. Ich müsste den Winkel Theta angeben. Der Winkel Theta wäre der Winkel zwischen der z-Achse und die Richtung, in die das Objekt zeigt. Also das wären, weiß nicht, was würden Sie schätzen, was sind das, 70 Grad oder sowas? Naja, vielleicht. Und dann müsste ich noch den Winkel Phi angeben. Der Winkel Phi ist der Winkel, den ich von der x-Achse, die auf Sie zuzeigt, bis zu dem Objekt einnimmt. Das heißt, ich habe jetzt hier Phi 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, naja, dann sind es vielleicht 250 Grad. Also wären die Koordinaten dieses Lautsprechers Phi gleich 250 Grad, Theta gleich 70 Grad, R gleich 4,5 Meter. Das wären die Kugelkoordinaten von diesem Lautsprecher. Was Sie auch sehen ist, dass Phi Werte annehmen kann von 0 bis 360 Grad, beziehungsweise von 0 bis 2 Pi. Theta kann Werte von 0 Grad oder der Nordpol entsprechen, dann über 10 Grad, na, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, Sie wissen, was ich meine, 90 Grad, 180 Grad. Und damit sind die Punkte, glaube ich, beschrieben. Wo Sie auch noch ein bisschen aufpassen müssten, wäre, wenn Sie mit Kugelkoordinaten integrieren über Volumenelemente dv, dann hatten Sie in kartesischen Koordinaten sich gemerkt, dass das Volumenelement dv einfach ein Produkt ist aus dx mal dy mal dz, ein kleines Würfelchen mit infinitesimalen Kantenlängen. Das ist hier, wie man sieht, ein bisschen anders. Sie sehen, dass das Volumenelement dv berechnet werden kann als r mal Sinus Theta d Phi r d Theta dr. Mit anderen Worten, die Größe Ihres Volumenelements steigt mit wachsendem r. Sind Sie schon mal über diese Problematik gestolpert, vermutlich, in irgendeiner Mathe-Vorlesung oder sowas? Der Patrick Groß aus meiner Gruppe, den kennen Sie nicht, der mag an dieser Stelle besonders gerne die Erklärung mit dem Party-Pizza-Problem. Und in, das würde ich jetzt vielleicht kurz anführen, dann wissen Sie zumindest grundsätzlich, was hier der Haken ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Pizza bestellt und wollen die jetzt aufteilen. Und da könnte jetzt jemand auf die Idee kommen, die Pizza wie folgt aufzuteilen. Wir haben zum Beispiel eine Pizza mit einem Radius von, sagen wir, 40 Zentimetern, was schon eine ziemlich große Pizza ist. Und jetzt könnte jemand auf die Idee kommen, naja, wir teilen jetzt diese Pizza so auf, dass jemand das Stück bekommt von 0 bis 10 Zentimeter. Das wäre also das hier. Jemand anderes bekommt Kreiselement von 10 bis 20 Zentimeter. Jemand bekommt das von 20 bis 30 Zentimeter. Und jemand das von 30 bis 40 Zentimeter. Welches Stück würden Sie wählen, wenn Sie großen Hunger haben? Okay, die Käserandpizza ist natürlich auch noch eine Problematik. Aber wenn Sie jetzt einfach nur über zwei Dimensionen integrieren wollen oder sowas, dann würden Sie sehen, dass es die größte Fläche gibt, die Sie hier schraffiert sehen. Das können Sie sich ausrechnen. Der Haken an dieser Stelle ist, wenn Sie die Fläche berechnen wollen, dann integrieren Sie sozusagen über R und über Phi in zwei Dimensionen. Phi integrieren Sie immer von 0 bis 360 Grad und R integrieren Sie eben von 0 bis 10, von 10 bis 20, 20 bis 30, 30 bis 40 Zentimeter. Aber das Flächenelement hängt eben auch von R ab. Und deswegen müssen Sie noch tatsächlich in dieser Integration mit R multiplizieren. Sonst kommt das Falsche raus. Das haben Sie alles in Mathe hoch und runter gemacht. Wir werden ein paar Übungen dazu machen. Ich wollte es Ihnen nur in Erinnerung rufen. Und in Kugelkoordinaten ist es noch ein bisschen komplizierter. Das wäre sozusagen dann vielleicht bei einer Kaltzone oder sowas relevant, dass Sie eben berücksichtigen müssten, dass Sie nicht einfach nur über R, Theta und Phi integrieren müssen, wenn Sie ein Volumenelement betrachten, sondern tatsächlich über R Quadrat, das sind diese beiden Rs, Sinus Theta, d Phi, d Theta, dr. Gut, willkommen zurück. Wir sind bei der Beschreibung eines Massepunktes der Masse μ auf einer Kugeloberfläche. Das hier ist die Schrödinger-Gleichung, die ich jetzt in Kugelkoordinaten aufschreiben möchte. Und dazu brauchen wir den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten. Und das ist eine vergleichsweise hässliche Rechnung. Ich möchte von einem kleinen traumatischen Erlebnis berichten. In meiner Vordiplomsprüfung mündlich in theoretische Physik hat Professor Gerd Schön mich gebeten, den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten auszurechnen. Und ich habe angefangen zu rechnen und es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Und dann stand das Endergebnis da. Professor Schön guckt auf die Uhr und sagt, okay, die Zeit ist abgelaufen, guckt aufs Ergebnis, leider falsch. Ich soll bitte mal rausgehen und man würde sich über die Note beraten. Das zeigt zum einen, dass das keine sehr geschickt angelegte Prüfung gewesen ist, rein prüfungstheoretisch. Und zum zweiten zeigt es, dass die Rechnung, den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten darzustellen, etwas länglich ist. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das nicht in der Prüfung machen, sondern in der Übung. Hier würde ich Ihnen nur das Ergebnis angeben. Das Ergebnis gilt außerdem nur für den Fall, dass R gleich R0 ist. Das ist wichtig. Dieser Laplace-Operator, den ich jetzt angebe, gilt nur für den Fall, dass das Teilchen sich nur auf der Kugeloberfläche bewegen darf. In den Übungen rechnen Sie den Laplace-Operator für eine Bewegung in echten drei Dimensionen, Kugelkoordinaten aus. Das heißt, Sie bekommen da noch, ich nehme es einfach vorweg, auch noch Ableitungen nach R in den Ausdruck hinein. Alle Ableitungen nach R fallen jetzt hier für unser Beispiel weg, weil wir R konstant setzen. Deswegen ist d nach dr immer 0. Und dann modifiziert man jetzt diese Schrödinger-Gleichung in eine etwas unhandliche Form, die ungefähr so aussieht. Minus h quer Quadrat durch 2 μ r0 Quadrat mal große Klammer auf. 1 durch Sinus Theta d nach d Theta Klammer auf Sinus Theta d Y von Theta und Phi nach d Theta, Klammer zu, plus 1 durch Sinus Quadrat Theta, d Quadrat Y von Theta und Phi nach d Phi Quadrat, große Klammer zu, ist gleich E mal Y von Theta und Phi. Was soll uns diese Gleichung sagen? Es ist eine Schrödinger-Gleichung, das heißt, wir haben eine Eigenfunktion. Diese Eigenfunktion hängt im Allgemeinen im Kugelkoordinaten von Phi, Theta und R ab. Da wir aber R gleich R0 gesetzt haben, hängt unsere Eigenfunktion nur noch von Theta und Phi ab und wir haben sie Y genannt. Also die Eigenfunktion, die ich suche, sind die Y von Theta und Phi. Auf der linken Seite steht irgendein Ausdruck, auf der rechten Seite steht Energieeigenwert mal Eigenfunktion, E mal Y von Theta und Phi. Und dann sind diese ganzen Ableitungen nach Theta und Phi, die Sie hier sehen, sind eben, bedeuten den Laplace-Operator ausgedrückt in Kugelkoordinaten. Und Sie sehen, dass hier vorne noch dieses 1 durch R0 Quadrat steht. Das kommt dadurch, dass eben R gleich R0 gleich konstant gesetzt worden ist. So, diese Gleichung müsste man jetzt lösen. Und die Lösung würde beinhalten, einmal diejenigen Funktionen y von Theta und Phi, die Eigenfunktionen zu diesem Operator sind. Und sie würden beinhalten die zugehörigen Energieeigenwerte. Es ist für Sie keine große Überraschung, dass die Energieeigenwerte gequantelt sein werden. Also in der dreidimensionalen Rotation kann das Teilchen nicht jede beliebige Rotationsenergie annehmen, sondern nur ganz bestimmte. Und die Eigenfunktionen hängen eben von zwei Variablen, nämlich Theta und Phi, ab, weil wir uns ja eben auf der dreidimensionalen Kugeloberfläche bewegen. Was Sie vielleicht schon schätzen gelernt haben, ansonsten stoße ich Sie nochmal mit der Nase drauf, ist, dass wir hier keine gemischten Differentialoperatoren haben, sondern wir haben nur Ableitungen nach Theta oder Ableitungen nach Phi. Aber wir haben nirgendwo einen Ausdruck, bei dem wir nach Theta und Phi ableiten. Das schreit nach einem bestimmten Ansatz, nämlich dem Produktansatz. Immer dann, wenn Sie keine gemischten Operatoren haben, dann können Sie den Ansatz wählen, dass Ihre Eigenfunktion als Produkt geschrieben werden kann. Und zwar würde ich das unter Produktansatz aufschreiben. Die Funktion y von Theta und Phi, wie würden Sie die jetzt ansetzen im Produktansatz? Könnte irgendjemand mir einen Tipp geben, ob Sie da irgendeine Vorstellung haben? Wenn Sie eine Differentialgleichung haben, in der Sie eine Funktion suchen, die von zwei Variablen abhängt, Theta und Phi, dann können Sie die Situation deutlich vereinfachen, wenn in Ihrer Differentialgleichung nur Summanden auftauchen, bei denen nach Theta oder nach Phi abgeleitet wird. Wenn das so ist, dann können Sie einen Produktansatz wählen, bei der Ihre Funktion y von Theta und Phi aus einem Produkt zweier Funktionen besteht. Die erste Funktion, die nur von Theta abhängt, und die zweite Funktion, die nur von Phi abhängt. Das könnten wir zum Beispiel aufschreiben als Theta von Theta mal Phi von Phi. Ich würde außerdem noch eine Abkürzung einführen wollen, damit man sich die Finger nicht ganz wund schreibt. Die Abkürzung heißt Beta. Und Beta soll stehen für 2 μ R0 Quadrat E durch H quer Quadrat. Und dann können wir die Gleichung ein bisschen vereinfachen und schreiben in einem Ansatz, den Sie vielleicht als Trennung der Variablen kennengelernt haben, alles, was mit Theta zu tun hat, auf die linke Seite, alles, was mit Phi zu tun hat, auf die rechte Seite. Und damit ergibt sich Sinus Theta d nach d Theta, Klammer auf, Sinus Theta dy von Theta und Phi nach d Theta plus Beta Sinus Quadrat Theta y von Theta und Phi ist gleich minus d Quadrat y von Theta und Phi nach d Phi Quadrat. Und mit dem schon beschriebenen Produktansatz können wir diese Gleichung weiter vereinfachen. Wir bekommen dann 1 durch Theta von Theta Sinus Theta d nach d Theta, Klammer auf, Sinus Theta d Theta von Theta nach d Theta plus Beta Sinus Quadrat Theta ist gleich minus 1 durch Phi von Phi d Quadrat Phi von Phi nach d Phi Quadrat. Jetzt sehen Sie, wir haben eine linke Seite und eine rechte Seite, die sollen gleich sein. Und ich nenne das Ergebnis aus Rechentaktik und aus Gründen der Konsistenz mit der Literatur jeweils ml². Und dann kann ich das hier in zwei Zeilen schreiben, nämlich als 1 durch Theta von Theta Sinus Theta d nach d Theta Sinus Theta d Theta von Theta nach d Theta plus Beta Sinus Quadrat Theta ist gleich ml². Das soll im Weiteren meine Gleichung 1 sein. Und ich fasse die Phi-Komponenten zusammen zu 1 durch Phi von Phi d Quadrat Phi von Phi nach d Phi Quadrat. Das ist minus ml². Das soll im Weiteren meine Gleichung 2 sein. Und jetzt suchen wir Funktionen Theta von Theta, die diese Gleichung erfüllen, und Funktionen Phi von Phi, die diese Gleichung erfüllen. Da haben Sie eine Frage, ja? Genau, wir haben jetzt gesagt, die Frage war, wir haben jetzt ML gewählt, die Antwort ist genau. Wir haben hier die linke Seite sei gleich der rechten Seite und wir nennen es jetzt einfach ML², ohne dass es jetzt eine tiefere Bedeutung hätte. Und schreiben dann eben das hier in zwei Zeilen und sagen, das soll ml² sein und das soll minus ml² sein. Gut, diese Gleichung müssten wir lösen. Tatsächlich haben wir diese Gleichung schon gelöst, die Gleichung 2. Das ist gerade die Gleichung, die aus der 2D-Rotation kam. Da hatten wir eine gleiche Struktur. Also ja, Sie können jetzt mit Phi von Phi multiplizieren, dann sehen Sie, dass die zweifache Ableitung von Phi das gleiche ist wie ein Vorfaktor mal der Funktion. Das heißt, hieraus folgt, dass wir ein Phi plus von Phi mit a plus e hoch i ml Phi haben und ein Phi minus von Phi mit a minus e hoch minus i ml Phi mit ml gleich 0, 1, 2 und so weiter. Die Ergebnisse für die Funktion Theta von Theta würde ich Ihnen einfach ohne weitere Rechnung angeben. Ihnen war es sympathischer, wenn wir hier plus minus 1, plus minus 2 schreiben. Ne? Das spielt keine große Rolle, weil wir die negative Variante auch immer wählen können. Also, wie Sie es gerne möchten. So, jetzt ohne Rechnung finden wir, dass Beta die Werte von L mal L plus 1 annimmt, mit der Quantenzahl L, die 0, 1, 2, 3 und so weiter sein kann. Die zugehörigen ML, das kennen Sie natürlich aus Ihrer allgemeinen Chemievorlesung, können die Werte von minus L über minus L plus 1 und so weiter bis plus L annehmen. Und die Eigenfunktionen, die y Theta von Phi, hängen dementsprechend von zwei Quantenzahlen ab, nämlich YLML von Theta und Phi. Und die wiederum sind gegeben als Theta. Theta hängt ab von L und ML und von Theta. Und dann haben wir noch Phi ML von Phi. Diese Funktionen YLML von Theta und Phi sind eine ganz besondere Klasse von Funktionen, die heißen Kugelflächenfunktionen. An der Stelle würde ich vielleicht kurz vorwegnehmen, wie diese Kugelflächenfunktionen aussehen. Das hier soll nur der Ausblick sein, wie diese Kugelflächenfunktionen aussehen. Das kommt Ihnen schon vergleichsweise bekannt vor aus irgendeiner Chemievorlesung zu Orbitalen. Hier an dieser Stelle sind allerdings keine Orbitale gezeigt, sondern das hier sind eben jetzt, wie gesagt, die Kugelflächenfunktionen. Das heißt, diese Abbildungen sind so zu lesen, dass sie, oder der Grafiker stand vor dem Problem, er möchte gerne eine Funktion darstellen, die von zwei Koordinaten Theta und Phi abhängt. Theta war der Winkel von der Z-Achse zu dem Punkt, den er beschreiben möchte, und Phi war der Winkel zwischen der X-Achse und der Ebene, in der der Verbindungsvektor zu diesem Punkt liegt. Und das möchten Sie jetzt grafisch darstellen. Und die grafische Darstellung, die hier gewählt ist, ist, ich stelle mir vor, ich bin im Ursprung, ich zeige in eine gewisse Richtung, damit habe ich Theta und Phi definiert, und dann gibt mir der Abstand der gezeigten Fläche vom Ursprung den Wert der Kugelflächenfunktion an. Das versuche ich vielleicht an einem Beispiel. Also geben Sie noch eine Chance, bevor Sie rückfragen. Nehmen wir an, wir haben eine Kugelflächenfunktion, die so dargestellt ist, wie hier. Würden Sie erkennen, dass diese Kugelflächenfunktion für Theta gleich 0 einen sehr großen Wert annimmt? Das würde ich nämlich erkennen, indem ich mir überlege, Theta gleich 0 zeigt nach oben. Ich gehe also hier vom Ursprung nach oben und finde, hier ist ein großer Wert. Der Wert für Theta gleich 90 Grad scheint 0 zu sein. Denn wenn ich von diesem Ursprung 90 Grad Richtung Äquator gucke, sehe ich, habe ich hier so einen Einschnitt. Da geht die Kugelflächenfunktion auf 0 zurück. Während ich für Theta gleich 180 Grad wieder einen großen Wert habe. Anderes Beispiel wäre hier für Phi in diese Richtung habe ich 0, für Phi in diese Richtung habe ich einen großen Wert und so weiter. Ich würde darauf später nochmal zurückkommen. Ich wollte Sie nur nicht sozusagen völlig hängen lassen und aufschreiben, ja, die YLML sind die Kugelflächenfunktion, aber wir gucken uns die jetzt nicht weiter an. Sie haben jetzt ein Gespür dafür, dass es Funktionen sind, die von Theta und Phi abhängen, die ein bisschen kompliziert aussehen, aber die Differentialgleichung lösen, die wir aufgestellt haben. Haben Sie eine Frage dazu? Die Frage war, ob hier der Real- oder der Imaginärteil oder das Betragsquadrat dargestellt ist. Und die Antwort ist noch ein bisschen gemeiner. Das hier sind Linearkombinationen von Kugelflächenfunktionen, die so gewählt sind, dass die Ergebnisse der Linearkombination rein reell sind. In Wirklichkeit hätten Sie tatsächlich eine komplexe Darstellung wählen müssen. Das heißt, für jede Kombination von Theta und Phi müsste ich einen Real- und Imaginärteil grafisch darstellen. Und dann kommen wir natürlich irgendwann in zeichnerische Probleme. Aber das ist ein Detail, was zumindest jetzt noch nicht so wichtig ist. Gut, also, wenn Sie jetzt da überhaupt nichts mitgenommen haben, macht nichts. Wir kommen nochmal drauf zurück. Ich wollte nur, wie gesagt, den Ausblick geben, dass sich hinter diesen Kugelflächenfunktionen eben Funktionen in Abhängigkeit von Theta und Phi verbergen. Wir waren mit einer Schrödinger-Gleichung gestartet. Da stand links Hamilton-Operator auf y ist gleich und rechts stand Energieeigenwert mal y. Was Sie sich bitte merken sollten ist, die Eigenfunktionen dieser Schrödinger-Gleichung, also die Lösung dieser Schrödinger-Gleichung, sind die Kugelflächenfunktionen. Auch wenn Sie momentan keine Ahnung haben, was es genau mit diesen Kugelflächenfunktionen auf sich hat. Was Sie sich auch noch merken sollen ist, dass die zugehörigen Energieeigenwerte natürlich bekannt sind und die schreibe ich Ihnen jetzt auf. Und zwar ergeben die sich aus Beta ist gleich L mal L plus 1. Das Beta war eine Abkürzung, die wir eingeführt haben. In dieser Abkürzung von Beta stand die Energie drin. Das schreibe ich nochmal hier auf. Beta ist 2 μ R0 Quadrat E durch H Querquadrat gewesen. Und Sie können das Ganze auch schreiben als 2 Theta durch H quer Quadrat E. An dieser Stelle möchte ich Sie auf ein Notationsproblem aufmerksam machen. Wofür steht denn dieses Theta hier? Könnt ihr das in Worten schreiben? Ja, bitte.
Für den Winkel zwischen der X und der Y.
Es steht für den Winkel tatsächlich zwischen oder den Winkel zur Z-Achse. Das ist Theta. Dieses Theta hier hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Dieses Theta ist die andere Interpretation von Theta, die Sie schon kennengelernt haben. Was hatten wir noch mit Theta bezeichnet? Ja, bitte? Das Trägheitsmoment. Das schreibe ich vielleicht nochmal dazu. Ja. Das hier ist das Trägheitsmoment. Sie erkennen es natürlich immer aus dem Kontext, aber an der Stelle würde ich es einfach dazu schreiben. Gut. Das heißt, Sie können jetzt diese Gleichung hier, oder Sie können dieses Beta gleichsetzen mit L mal L plus 1 nach E auflösen und daraus folgt dann, dass E von der Quantenzahl L abhängt und geschrieben werden kann als H Querquadrat durch 2 Theta L mal L plus 1 mit L gleich 0, 1, 2 und so weiter. Das sind die Energieeigenwerte. Wenn Sie das Ganze nochmal in kompakter Form schreiben wollen, dann schreibe ich Ihnen nochmal die ganze Schrödinger-Gleichung hin, die nämlich so aussieht wie Hamilton-Operator auf die Eigenfunktion yLML von Theta und Phi kann geschrieben werden als H Querquadrat durch 2 Theta, dieses Theta ist jetzt das Trägheitsmoment, mal L plus 1 mal yLML von Theta und Phi mit L gleich 0, 1, 2 und so weiter. Also, Sie sehen, die Energie ist gequantelt. Sie können finden für L gleich 0 den Energiewert 0. Für L gleich 1 haben Sie 1 mal 1 plus 1 ist 2. Haben Sie 2 mal h quer Quadrat durch 2 Theta. Für L gleich 2 haben Sie 6 mal h quer Quadrat durch 2 Theta und so weiter. Das sind die Energieeigenwerte der dreidimensionalen Rotation. Ja, Sie können nur ganz bestimmte Energiewerte finden für die Rotation in drei Dimensionen. Können Sie was über die Entartung dieser Energieniveaus sagen? Oder mit anderen Worten, wie viele verschiedene Zustände finden Sie für einen Energieeigenwert? Finden Sie zwei verschiedene L-Werte, bei der die Energie gleich ist? Da drüben gibt es eine Antwort, ja?
Für L gleich minus 1 und L gleich 0.
Für L gleich minus 1 war ein Vorschlag. L kann ich an der Stelle gleich abbrechen, nur die Werte 0, 1, 2 und so weiter annehmen, kann nicht negativ sein. Also, ich würde sagen, für unterschiedliche L-Werte ist der Ausdruck L mal L plus 1 immer unterschiedlich. Das heißt, Sie finden nicht zwei unterschiedliche L-Werte, die den gleichen Energieeigenwert ergeben. Trotzdem sind die Energieeigenwerte entartet. Warum? Weil wir noch eine zweite Quantenzahl haben. Unsere Kugelflächenfunktion y hängt von der Quantenzahl L und der Quantenzahl ml ab. Die Energie hängt aber nur von der Quantenzahl L ab. Nehmen wir mal das Beispiel L gleich 2. Für L gleich 2 finde ich den Energieeigenwert h quer Quadrat durch 2 Theta mal 6. Das ist für L gleich 2. Wie viele verschiedene Zustände gibt es für L gleich 2? Die richtige Antwort war, es gibt 5 verschiedene Zustände, weil ml für L gleich 2 minus 2, minus 1, 0, 1 und 2 sein kann. Das sind 5 verschiedene Zustände, die alle die gleiche Energie haben. Das heißt, für L gleich 2 ist das Energieniveau EL fünffach entartet. Im Allgemeinen sind die Energieniveaus 2L plus einfach entartet. Das schreibe ich mal hier hin. 2L plus 1fach entartet. Gut, dazu später auch noch mehr.